Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 66 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache und es gibt Präsenzen auf YouTube, Spotify, Podcast.de, Blue Sky und Instagram. Außerdem gibt es auf YouTube mit HLITAI Music ein musikbasiertes Partnerprojekt.
Das Thema dieser Episode.
Mit dieser Episode beginnt meine Übersicht über die einzelnen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender in Deutschland, soweit das meine Quellen mir erlauben. In den Rundfunkepisoden zum Westdeutschen Rundfunk nach 1945, Episoden 54, 58 und 62, habe ich eine generelle Übersicht gegeben und dabei vor allem die politischen und organisatorischen Hintergründe beleuchtet. In den kommenden Episoden möchte ich das vertiefen, aber auch auf Musikauswahl, Zeitgeschehen und Personen, die in der Sendergeschichte aktiv waren, zurückkommen.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine. Das hier ist keine kritische Analyse über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk heute, sondern eine historische Betrachtung der Anfangsjahre.
Die verwendeten Quellen.
Neben Online-Quellen, vor allem der Webseite von Radio Bremen, werde ich das Buch »Wir grüßen alle unsere Hörer, Radio Bremens frühe Jahre« von Michael Augustin und Peter Dahl verwenden, welches 1995 von Radio Bremen und der Edition Temmen produziert wurde. Die Rundfunkgeschichte startet in Bremen am 30. November 1924. An dem Tag wurde der Bremer Zwischensender der NORAG, der Nordischen Rundfunk AG, offiziell in Betrieb genommen. Der Zwischensender arbeitete zunächst vom Funksaal des Stadttheaters aus, später dann aus dem ehemaligen Gewerbemuseum und schließlich in der alten Stadtwaage an der Langenstraße. Der Mittelwellesender wurde mit gerade mal 250 Watt Leistung betrieben. Eine Leistung, die jeder Wasserkocher heutzutage mühelos um ein Vielfaches übertrifft. Inhaltlich bot die NORAG damals vor allem Musik sowie Programme aus den Bereichen Kultur und Bildung, so unter anderem Lesungen und Vorträge. Nachrichten gab es nur in begrenzter Form, da der Staat im Rundfunk damals strikte Neutralität verordnet hatte. Und um sicher zu gehen, waren daher tagesaktuelle Nachrichten und politische Inhalte weitestgehend verboten. Laut dem Buch von Radio Bremen verstand sich die NORAG aber mehr als die anderen Weimarer Sender als aktuelles und publizistisches Medium und lotete daher die Möglichkeiten von Nachrichtensendungen aus. Der Bremer Zwischensender lieferte recht früh eigene Inhalte für die NORAG. Zu den frühen Highlights gehörten eine Opernübertragung 1925, ein Orgelkonzert aus dem Bremer Dom 1926 und Sendungen zur Jahrhundertfeier in Bremerhaven 1927. Bereits 26 wurde für den Bremer Zwischensender ein eigenes Orchester gegründet, das zunächst als Bremer NORAG-Quartett anfing und dann später zu den Bremer Stadtmusikanten ausgebaut wurde. Die Zahl der Radiohörer in Bremen war anfangs überschaubar. 1924 gab es 10.300 angemeldete Geräte in Bremen. Bis 1932 stieg diese Zahl auf immerhin knapp 61.000 an. Schon damals gab es Konflikte zwischen Bremen und dem großen Sender mit Sitz in Hamburg, etwas, was sich später mit dem NWDR bzw. NDR fortsetzen sollte. Während Bremen sich um eine stärkere Berücksichtigung der eigenen Belange bei der NORAG bemühte, ging der Bremer Einfluss schrittweise zurück. Lieferte der Bremer Sender anfangs 3 bis 4 Stunden täglich an eigenem Programm bei, sank das Anfang der 30er Jahre auf nur noch 10 Stunden pro Woche. Außerdem wurde dem Bremer Sender die eigene Frequenz entzogen und er musste das Standardprogramm der NORAG übertragen. 1932 wurde unter der Regierung Franz von Papen der Rundfunk in Deutschland verstaatlicht und das Programm vereinheitlicht. Als die Nazis im Januar 1933 die Macht übernahmen, konnten sie daher mit einem eigenen Rundfunkprogramm in ganz Deutschland durchstarten. Die Papenregierung hatte die Vorarbeiten dafür bereits abgeschlossen. Für den Bremer Sender bedeutete dies einen weiteren dramatischen Bedeutungsverlust. Die Programmzulieferung sank immer weiter gegen Null. Der Bremer Schulfunk wurde bereits 1933 eingestellt und es gab immer weniger eigene Wortbeiträge. Die Bedeutung des Bremer Senders stieg wieder mit Kriegsbeginn. Als Großstadt im Nordwesten Deutschlands lag Bremen früh in Reichweite alliierter Bomberverbände. Der Bremer Sender musste nun regelmäßig Frühwarnungen über anfliegende Bomberverbände durchgeben. Bremen wurde rund 170 Mal direkt angegriffen. Hinzu kommen aber natürlich die vielen Vorwarnungen bei Bomberverbänden, die in die Nähe von Bremen flogen und die Stadt hätten angreifen können. Die Rathauskonzerte wurden zwischen 39 und 42 eingestellt. Ab 42 wurden sie jedoch wieder aufgenommen, als Signal an die Bevölkerung, dass Bremen weiterhin lebendig war. Das entsprach dem Goebbelschen Rundfunkplan für den Krieg. Ablenken, beruhigen, entspannen. Das Sendezentrum Alte Stadtwaage wurde im Oktober 44 zerstört. Die Bremer Sendeanlagen blieben jedoch intakt, sodass bis zur Besetzung der Stadt Meldungen aus einem nahegelegenen Bunker durchgegeben werden konnten. Für Bremen endete der Krieg am 27. April 45 mit der Besetzung der Stadt durch britische Truppen. Anfangs gehörte Bremen zur britischen Besatzungszone und wurde daher rundfunktechnisch vom NWDR, dem Nordwestdeutschen Rundfunk, mit Zentrale in Hamburg versorgt. Dieser Sender war quasi der Nachfolger der NORAK, war der BBC nachempfunden und versorgte die ganze britische Zone. Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, West-Berlin und Nordrhein-Westfalen mit einem Programm. Da die Amerikaner, die ihre Besatzungszone eher im Süden des Landes hatten, jedoch auf einem eigenen Nachschubhafen bestanden, wurden Bremen und Bremerhaven aus der britischen Zone ausgegliedert und zu einer amerikanischen Enklave im Norden. Die Amerikaner begannen damit, einen eigenen Sender für die Bevölkerung aufzubauen und steuerten Material und Finanzmittel bei. Der in Hamburg geborene amerikanische Sergeant Edward E. Harriman leitete den Aufbau des Senders. Am 23. Dezember 1945 ging Radio Bremen auf Sendung. Laut der Buchquelle Seite 15 war die erste Meldung die folgende, die zunächst auf Englisch, dann auf Deutsch verbreitet wurde.
This is Radio Bremen on 210 meters, 1429 kilocycles. Radio Bremen is on the air daily from 19 to 2100 hours. Hier ist Radio Bremen auf Welle 210 gleich 1429 kHz. Wir senden täglich von 19 bis 21 Uhr. Wir grüßen alle unsere Hörer.
Auf Seite 30 der Buchquelle heißt es zu dieser ersten Sendung:
Nach einigen Probesendungen war es am 23.12.45 soweit. Radio Bremen begann mit seinen regelmäßigen Sendungen. Am Mikrofon auf dem Balkon des Rathauses Bürgermeister Wilhelm Kaisen. Bei dieser ersten Übertragung sei alles schiefgegangen, erzählen Beteiligte.
Der Auftrag von Radio Bremen laut der US-Besatzungsbehörde bestand aus drei Aufgaben: Ausstrahlung von Welt- und Lokalnachrichten, Ausstrahlung eines Kultur- und Erziehungsprogramms, Verbreitung von Mitteilungen der zivilen Regierung sowie Ankündigungen und Erlasse der Militärregierung. Im Weserkurier stand am 31. Oktober 45 folgender Beitrag, abgedruckt in der Buchquelle auf Seite 29, der nochmal genauer erklärt, welches der Auftrag des Senders war.
Die Deutschen sollen den deutschen Rundfunk aufbauen, die durch ihren geistigen Widerstand während der vergangenen Jahre bewiesen haben, dass sie stark genug sind, um deutscher Kultur eine gesunde Grundlage zu bieten, auf der neu aufgebaut werden kann. So soll sozusagen Radio Bremen Schrittmacher und Ermunterer sein für das, was Bremen als Kulturstadt der gesamten Kulturwelt bieten kann.
Über die Zeitung Weserkurier wurden damals Aufrufe gestartet, sich beim Sender zu melden, wenn man über Rundfunkerfahrung verfügte. Einer der ersten Mitarbeiter des Senders war Hans-Günther Österreich, der im Krieg den Soldatensender Belgrad betrieben hatte und den Song Lili Marleen von Lale Andersen weltberühmt gemacht hatte. Dies sollte sich als Glücksgriff für den Sender erweisen, denn mit Österreich kam jemand, der von Musik- und Unterhaltungsprogramm etwas verstand. Um überhaupt Programm machen zu können, wurde jedoch Material benötigt. Vor Ort gab es fast nichts vom alten Reichsrundfunk, was benutzt werden konnte. Der Sender startete daher über den Weserkurier weitere Aufrufe nach Material, Schallplatten und Bücher über alle denkbaren Wissensgebiete für die Kulturabteilung des Senders. Die technische Ausstattung steuerten die Amerikaner bei. Sendeanlagen auf einem Armeelaster sowie einen Ü-Wagen, der ein umgebauter amerikanischer 2,5-Tonner LKW war. Die initiale Sendeleistung betrug nur magere 2 Kilowatt, also in etwa die Leistung eines modernen Staubsaugers. Aber das musste für das Stadtgebiet reichen. Das anfangs sehr kurze Programm, nur 2 Stunden abends, wurde ab Februar 46 auf 4 Stunden, dann 6 Stunden und ab 1947 auf 8 Stunden täglich vergrößert. In der Buchquelle findet man auf Seite 51 Notizen des Intendanten Walter Gerdes, die die Programmstruktur vom Oktober 47 beschreiben. Demnach war Radio Bremen von 6.30 Uhr bis 9 Uhr mit einem Morgenprogramm, von 12 bis 14 Uhr mit einem Mittagsprogramm und von 17 bis 23 Uhr mit einem Abendprogramm zur damaligen Primetime aktiv. Der Tonfall der Sendungen war damals ein anderer als heute. Die Reporter bemühten sich sehr, mit Worten Bilder zu malen. Interviews wurden ganz anders inszeniert als heute und die Stimmung war deutlich ernsthafter als heute. Auf den Seiten 16 und 17 im Buch wird Folgendes über die ersten Monate Rundfunkarbeit geschrieben. Die Nachrichtensendung Tägliche Rundschau zählte damals zu den meistgehörten Sendungen. Wer sich die Archivbestände mit frühen Aufnahmen anhört, kann sich nur unschwer des Eindrucks erwehren, dass bei den Reportern die nahrhaften Berichte aus der Landwirtschaft, der Fischverarbeitung und der Tabakfabrikation besonders beliebt waren. Eine tägliche Sendung hieß Radio Bremen sagt Dankeschön. Sie richtete sich an diejenigen Hörer, die ihre eigenen Schallplatten ins Funkhaus gebracht hatten. Somit gab es auch Musik und aus amerikanischen Beständen wurde Jazz gesendet. Eine Besonderheit war die gesprochene Zeitung, die in Zusammenarbeit mit dem Weserkurier erstellt wurde. Wegen Papiermangel konnte die gedruckte Zeitung noch nicht täglich erscheinen. Radio Bremen besaß ein Tanz- und ein Unterhaltungsorchester. Das 2-millionste Care-Paket, Hilfslieferungen aus den USA, wurde damals unter Beobachtung von Radio Bremen ausgeliefert. So bedeutend waren Nachrichten über Lebensmittel damals. Als am Tag der Währungsreform, dem 20. Juni 1948, plötzlich alle Geschäfte wieder gut gefüllt waren, berichtete Radio Bremen natürlich ebenfalls. Die erste Löschung eines Kaffeedampfers aus Brasilien war damals ebenfalls die Top-Nachricht des Tages und die Löschung der Ladung wurde sogar von der Polizei überwacht. Der 1933 eingestellte Schulfunk wurde ebenfalls sehr schnell wieder aufgenommen. Da es anfangs sehr wenig Lernmaterial an den Schulen gab, konnte durch den Rundfunk der Unterricht bereichert werden. Amerikanische Finanzierung sorgte dafür, dass die meisten Schulen in Bremen mit Radios ausgestattet waren und am Schulfunk teilnehmen konnten. Nach nur einem Jahr waren bereits 340 Schulklassen, rund 15.000 Schüler, am Schulfunk beteiligt. Von 48 bis 88 gab es auch Begleithefte für Lehrer. Die Redaktion des Schulfunks war stets bemüht, die Inhalte mit den Lehrplänen abzustimmen. Der Bremer Sender litt jedoch immer an seiner geringen Größe und schwachen Finanzierung. Als die Post im Juli 45 wieder mit dem Einziehen der Rundfunkgebühren anfing, erhielt der Bremer Sender sein Geld nicht direkt, sondern nur über den Umweg des NWDR. Der NWDR war jedoch gegen die Existenz des Bremer Senders und forderte ihn auf, seinem eigenen Sendegebiet beizutreten. Die Bremer lehnten dies jedoch ab und bestanden auf ihrer Unabhängigkeit. Selbst die Amerikaner gaben jedoch zu, dass Radio Bremen auf Dauer finanziell zu schwach war. Schon im Februar 1946 wurde mit Walter Gerdes ein deutscher stellvertretender Intendant bei Radio Bremen. Einstweilen blieb der Sender jedoch unter amerikanischer Kontrolle. Ab Juli 1946 war Gerdes dann Intendant. Er unterstützte den Bremer Senat danach bei der Erarbeitung eines Rundfunkgesetzes, welches jedoch erst im Frühjahr 1949 in Kraft trat. Zu dem Zeitpunkt ging Radio Bremen dann in deutsche Kontrolle über. 1948 gründete Radio Bremen eine Außenstelle in Bremerhaven. Seit 1946 wurde das Programm Stimme Amerikas auch über Radio Bremen ausgestrahlt. Der damalige Bremer Bürgermeister gab Radio Bremen damals folgenden Tipp mit, abgedruckt in der Buchquelle auf Seite 53. Behaltet die lokale Note bei, denn sie interessiert draußen mehr, als oft angenommen wird. Der große NWDR, der natürlich ebenfalls in Bremen gehört werden konnte, galt als zu weitschweifend und wenig regional verankert. Was für ein Sender, der das halbe westdeutsche Bundesgebiet und Westberlin mit nur einem Programm versorgen musste, aber vermutlich unvermeidlich war. Radio Bremen dagegen konnte sich stark auf Bremen und Bremerhaven konzentrieren. Dank einer großzügigen amerikanischen Finanzspritze konnte Radio Bremen ein neues Funkhaus an der Heinrich-Hertz-Straße bauen und im Juli 1950 beziehen. Die Geldprobleme blieben jedoch von Dauer. Anfang 1951 mussten 60 Mitarbeiter entlassen werden, um den Sender über Wasser zu halten. Immerhin reichten aber die Finanzen, um den alten Ü-Wagen der Amerikaner durch einen neuen kleinen roten Funkwagen zu ersetzen. Bundespolitische Bedeutung bekam Radio Bremen, als es für ganz Deutschland 1952 die Übergabe Helgolands an die Bundesrepublik übertrug. Die Rundfunkgebühr lag damals übrigens weiter bei 2 Mark, wie schon seit 1924. Werbung bei Radio Bremen kostete anfangs 8 Mark pro Sekunde. Anfang der 50er Jahre versuchte die Bonner Regierung unter Bundeskanzler Adenauer, den Rundfunk in Deutschland unter eigene Kontrolle zu bekommen. Während der Weimarer Zeit und der NS-Zeit war der Rundfunk vom Staat aus kontrolliert und organisiert worden. Jetzt waren die Länder die entscheidende Instanz. Radio Bremen sah darin eine Chance für sich und versuchte weitgehend mit der Bonner Regierung zu kooperieren. Während die Länder und die anderen Rundfunkanstalten mehr oder weniger heftigen Widerstand leisteten. Die Buchquelle beschreibt auf Seite 20, wie weit der Bremer Sender der Bonner Regierung entgegenkam und dabei auch ethische Grenzen verletzte. Radio Bremen kam zu dieser Zeit den Wünschen der Bundesregierung ein erstaunliches Stück entgegen. Einmal in der Woche wurden Hörerfragen beantwortet und dazwischen waren Scheinfragen eingestreut, deren Beantwortung direkt vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung besorgt wurde. Diese Sendung gab es bis Mitte 1956. Die Kooperation mit Bonn brachte dem Bremer Sender jedoch keine zusätzlichen Finanzmittel. Und die Adenauer-Regierung scheiterte letztlich mit ihrem Zentralisierungsversuch. Im Dezember 1956 musste Radio Bremen 76 Mitarbeiter entlassen und sein Orchester auflösen, um dem Finanzkollaps zu entgehen. 1957 musste der Sender dann jedoch vor dem NDR, dem norddeutschen Nachfolger des NWDR, kapitulieren und unterschrieb einen Vertrag, der die Eigenständigkeit des Senders beendete. Allerdings trat der Vertrag nie in Kraft. Im Juli 1957 wurde Heinz Kerneck neuer Intendant des Senders. Sein wichtigstes Ziel war die fortgesetzte Unabhängigkeit des Bremer Senders. Es gelang ihm, gute persönliche Beziehungen zur NDR-Führung aufzubauen. Mit Hilfe des ARD-Finanzausgleichs, der ab April 1959 eine dauerhafte Institution wurde, konnte Radio Bremen seine Finanzprobleme in den Griff bekommen. Bis 1952 hatte Radio Bremen nur ein Hörfunkprogramm. Daraus ging der noch heute existierende Sender Bremen 1 hervor. Ab April 1952 gab es dann ein zweites Programm, das sich hauptsächlich als Kulturprogramm mit Wortbeiträgen und klassischer sowie moderner Musik verstand. Es wurde von Anfang an über UKW ausgestrahlt. Dieses Programm existiert noch heute als Bremen 2. Radio Bremen konnte in seiner Frühzeit auch große Namen für seine Programmproduktion gewinnen oder zumindest Auftritte dieser Personen live übertragen. Sicher sind vielen Menschen folgende Namen geläufig: Hans-Joachim Kuhlenkampf, Heinz Rühmann, Lale Andersen, Heinz Erhardt, Josephine Baker, Elvis Presley, Inge Meisel, Rudi Carrell und Loriot alias Vico von Bülow. Auch die Politikelite des Landes fand sich bei Radio Bremen ein, darunter die Bundeskanzler Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt. Eine der populären Hörfunksendungen war eine Kriminalgroteske mit dem kuriosen Namen Dickie Dick Dickens, die ab 1959 ausgestrahlt wurde und von der 3 Staffeln mit insgesamt 40 Folgen produziert wurden. In der Serie geht es um den Taschendieb Dickie Dick Dickens, der sein Unwesen in Chicago treibt. Die Sendung war ein Straßenfeger und erlangte Kultstatus. Leider verschwanden unter ungeklärten Umständen die Bänder aus dem Radioarchiv. Staffeln 2 und 3 konnten mit Hilfe von Zuhörermitschnitten wiederhergestellt werden. Staffel 1 wurde 2008 neu produziert. Als 1954 das Fernsehen in Westdeutschland startete, war auch Radio Bremen mit dabei. Seit 1952 gab es auch bei diesem Sender ein kleines Fernsehprojekt. Bei Gründung des ARD-Fernsehens durfte Radio Bremen freiwillig bis zu 5% des Gesamtprogramms beisteuern. Das Fernsehen startete in Bremen jedoch sehr bescheiden. Anfang 1955 gab es gerade mal 573 angemeldete Fernseher in Bremen und Bremerhaven. Radio blieb bis etwa 1960 das Leitmedium in Deutschland und wurde erst im Laufe der 60er Jahre durch das Fernsehen abgelöst. Das erste Abendprogramm lieferte Radio Bremen 1958. Ab 1962 lieferte der Sender dann regelmäßig 3% des ARD-Fernsehprogramms. Als 1965 das dritte Programm N3 im Norden startete, was später NDR-Fernsehen hieß, war es eine Gemeinschaftsproduktion vom NDR, dem Sender Freies Berlin SFB und Radio Bremen. Um dem Arbeitsvolumen gerecht zu werden, wurde 1967 in Bremen-Osterholz ein neues Fernsehstudio bezogen. Im Radio startete ab November 1964 das dritte Hörfunkprogramm, das sich zunächst exklusiv an Gastarbeiter richtete, dann ab 1985 jedoch zum Vollprogramm mit leichter Musik ausgebaut wurde. Aus diesem Sender ging letztlich Radio Bremen Melodie hervor. In den 60er Jahren entwickelte Radio Bremen diverse wegweisende Formate, so unter anderem die Popmusiksendung Beat Club, die von 65 bis 72 lief, und den daran anschließenden Musikladen, der bis 84 auf Sendung blieb. Diese beiden ARD-Sendungen waren unter jungen Menschen sehr beliebt, und gerade der Beat Club hatte das Potenzial für Streits über das Fernsehprogramm zwischen den Generationen in deutschen Familien. Vom Beat Club wurden 83 Sendungen produziert, die in 30 Länder exportiert wurden, darunter auch nach Finnland, Ungarn, damals ein Ostblockland, Thailand und Tansania. Die Sendung erreichte in Deutschland Einschaltquoten von bis zu 63% bei allen Deutschen und 75% unter Jugendlichen. Die Anschlusssendung Musikladen bot eine größere Vielfalt an Musik und war daher auch bei älteren Generationen beliebter. Für N3 entwickelte Radio Bremen die Talkshow 3 nach 9. Ab 77 wurden auch erstmals Nachrichten auf Plattdeutsch ausgestrahlt. Diese Sendung gibt es immer noch und wird von Montag bis Freitag um 10.30 Uhr auf Bremen 1 ausgestrahlt. 79 wurde das Bremer Rundfunkgesetz reformiert. Seitdem gibt es keinen Intendanten mehr, sondern ein fünfköpfiges Direktorium. 1980 wurde für das Regionalfernsehen die Sendung Buten und Binnen entwickelt, die bis heute läuft. Im Dezember 86 startete das Jugendradioprogramm Bremen 4, das sich bis 92 durch einen sehr hohen Rockmusikanteil auszeichnete und erst danach leicht verändert wurde. Seit den 90ern wurde von Radio Bremen das Radiodatensystem RDS benutzt, welches auf einem Datenkanal neben dem UKW-Audiodatenstrom auch Informationen versendet und besonders für den Verkehrsfunk Bedeutung hat. Dieses System löste das ältere System ARI ab, das Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem, das von 1974 bis 2008 in Betrieb war. 1999 wurde der ARD-Finanzausgleich reformiert, was Radio Bremen unter finanziellen Druck setzte. Bis 2006 verlor der Sender ein Drittel seiner Einnahmen und musste sich daher stark verschlanken. Im April 2010 wurde die Ausstrahlung von Radio Bremen 1 über Mittelwelle eingestellt. Gründe dafür waren einerseits die Kosten, andererseits aber auch die geringe Nutzung. UKW war damals Standard und hatte eine wesentlich bessere Audioqualität, wenn auch eine geringere Reichweite. Und der digitale Standard DAB bzw. DAB Plus war ebenfalls bereits gestartet. Aktuell, also Stand Anfang 2026, strahlt Radio Bremen folgende Radioprogramme aus. Bremen 1, das vor allem Oldies, melodischen Pop und Sport bringt. Bremen 2, welches als gemischtes Tagesbegleitprogramm gelten kann. Bremen Cosmo, das Global Sounds Radio, das zusammen mit dem WDR und RBB produziert wird. Bremen 4, das vor allem Pop und Rock sendet. Bremen 5, das Parlamentsradio, das eng mit NDR Info zusammenarbeitet. Und Bremen Next, die Jugendwelle.
Ein paar abschließende Worte.
Das war der Streifzug durch die bewegte Geschichte von Radio Bremen, vom kleinen 250-Watt-Sender in der Stadtwaage bis hin zur innovativen Schmiede für Kultformate wie den Beat Club. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich diese kleine Anstalt gegen alle Widerstände und finanziellen Stürme ihre Unabhängigkeit bewahrt hat. Als nächstes steht die Geschichte des Süddeutschen Rundfunks, des SDR, auf der Agenda.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.